So, wir kommen jetzt zur Predigt hier beim Gottesdienst. Guten Morgen, auch von mir. Wie schon vielfach angekündigt, geht es heute um die Liebe. Also, nehmt schon mal eure Taschentücher raus. Neulich nach dem Gottesdienst meint eins meiner Kinder auf der Heimfahrt, warum rufen manchmal Leute rein, predige. Und ich hab ihnen dann erzählt, ja, das macht man, wenn man mit dem Prediger übereinstimmt, in dem, was er gerade gesagt hat, wenn man in seinem Herzen mit ihm übereinstimmt, dann sagt man, predige oder Amen. Predige sagen. Und die Antwort war dann, ach so, ich dachte, das heißt mehr sowas wie, hey, komm wieder zum Punkt, schweif doch nicht ab, also frei übersetzt, laber doch nicht rum, sondern predige endlich wieder. Okay, 1. Korinther Kapitel 16, Vers 13 bis 14. Da heißt es, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Reden wir erstmal über die Stelle an sich. Ist ein bisschen gewisserweise verwunderlich. Paulus schreibt diesen langen Korintherbrief und am Ende kommen dann diese zwei Verse da rein mit zwei kurze Sätze. Und man könnte so annehmen, so viel geredet, darauf kommt es eigentlich an. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Das ist eher so ein menschliches Denken. Wir Menschen, wir labern viel rum und dann, ach, was ich eigentlich meine, ist das. Wir müssen unsere Gedanken, wir kommen selber nicht. Gott ist nicht so. Paulus hat diesen langen Brief geschrieben und ist auf viele Bedürfnisse der Korinther eingegangen. Sehr detailliert, ausführlich ist er eingegangen. Und im Heiligen Geist hat er aber gewusst, es gibt noch andere Dinge, die sehr wichtig sind. Aber der Brief ist jetzt schon so lang, er kann jetzt nicht noch drei Kapitel dranhängen, obwohl die natürlich damals nicht in Kapitel gedacht haben. So, der Vers 13, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark, ist eine Kurzform von zum Beispiel Epheser 6, wo es um den geistlichen Kampf geht. Da stehen genau diese Worte, wirst du da auch wieder finden. Da hat er es deutlich ausführlicher gemacht. Und hier bringt er es in einem Satz, weil es auch wichtig ist, der geistliche Kampf. Vers 14, er redet zwar in 1. Korinther 13, wird über Liebe geredet, aber eher, sagen wir mal, in einer allgemeinen Form. Und hier redet er mehr darüber, die Liebe untereinander, was zum Beispiel in Römer 12, 13 und 14 Paulus ausführlich beschreibt, das schreibt er hier in einem Satz. Das ist wichtig. Nun, wir Menschen, ja, wir mögen es, die Dinge einfach zu haben. Wir wollen uns so an drei, vier Dinge halten. Ja, darauf kommt es an. Das ist es. Und dann ist gut. Das ist beherrschbar, das mögen wir. Aber tatsächlich ist nach Gottes Willen zu leben, ist nicht einfach. Wir lesen mal eine Stelle in Apostelgeschichte 20. Da heißt es, das ist in Troas. Da heißt es, am ersten Tag der Woche, als wir uns versammelt hatten, um das Brot zu brechen, sprach Paulus zu ihnen. Und da er am nächsten Tag aufbrechen wollte, zog sich seine Rede bis Mitternacht hin. Es brannten viele Lampen in dem Obergemach, wo wir beisammen waren. Ein junger Mann mit Namen Eutychus saß im offenen Fenster und sank, während Paulus immer weiter redete, in tiefen Schlaf und stürzte im Schlaf vom dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus aber ging hinunter, legte sich auf ihn, umfasste ihn und sagte, lass das Geschrei, er lebt. Und er stieg wieder hinauf, brach das Brot und aß. Und noch lange redete er mit ihnen, bis der Morgen anbrach, dann ging er fort. Nun, die haben sich am ersten Tag der Woche getroffen in Troas, das ist eine heidnische Stadt, aber es gab mit Sicherheit auch eine Synagoge der Juden und es wurden immer oder meistens wurden ja auch Juden bekehrt, die in der Synagoge waren. Jedenfalls, der Sabbat war am Tag davor, das heißt, sie hatten an dem Tag nicht frei. Das heißt, sie haben sich wahrscheinlich abends getroffen, nach der Arbeit sozusagen. So, und dann, Paulus, redet bis Mitternacht, also keine Ahnung, 4, 5 Stunden oder so, scheint nicht so einfach zu sein. Ja, wenn er 4, 5 Stunden redet, dann dieser arme Eutychus fällt runter, schläft ein, fällt runter und danach redet Paulus noch bis zum Morgen. Ich meine, die mussten zur Arbeit gehen am nächsten Tag und er redet die ganze Nacht. Das scheint kompliziert zu sein, was er ihnen zu erklären hatte. Er braucht die ganze Nacht dafür und er erwartet von ihnen, dass sie ihren Schlaf opfern und er opfert seinen Schlaf auch. Manchmal siehst du bei uns auch einen Eutychus. Wenn die Predigt so 5 bis 10 Minuten alt ist, dann kannst du dich manchmal in der Reihe so umdrehen und dann siehst du da Eutychus. Erste Stelle zur Liebe, Matthäus 22, Vers 36, 37. Wird Jesus gefragt, Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Jesus sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das höchste und größte Gebot. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. Auf das wollen wir uns jetzt hier konzentrieren. Mein Gott hat sehr viele komplexe Dinge erschaffen. Mein, guck dir das Universum an. Oder auch der Mensch, der menschliche Körper ist auch ein Universum. Die Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Welt der Meere, die Wissenschaft, wo sie auch hinschaut, sie entdeckt Universen. Gott hat sehr viele komplexe Dinge erschaffen. Warum? Weil er selber ein sehr komplexes Wesen hat. Gott ist ein sehr komplexes Wesen. Deswegen brauchst du auch deinen ganzen Verstand, um ihn besser kennenzulernen. Um über ihn nachzudenken, um sein Wort zu verstehen. Die Bibel, circa 1400 Seiten je nach Übersetzung, über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben, von über 40 Autoren. Das ist nicht einfach zu verstehen. Und man hört immer wieder in unserer Gemeinde, Bibel lesen, also Bibel richtig so verstehen, das kann ich nicht. Oder ist nicht mein Ding. Oder hab da keinen Zugang oder so. Aber du hast doch deinen Verstand. Aber du dachtest wahrscheinlich, dein Verstand ist vor allem dafür da, um mit deinem neuen Smartphone zurechtzukommen. Oder um dein tägliches Sudoku zu lösen. Oder um Abitur zu schaffen, Studium oder deinen Projektplan bei der Arbeit zu schaffen. Oder dieses komplizierte Finanzierungsmodell zu verstehen. Oder die nächste Konferenz zu organisieren. Du hast gedacht, dafür ist dein Verstand. Nein, dein Verstand ist dafür da, um Gott zu lieben mit ganzem Verstand. In der Bibel, da gibt es scheinbar Widersprüche. Da gibt's, fragst du dich, wie soll das gemeint sein? Warum handelt Gott in dieser Situation so und in einer scheinbar ähnlichen, aber ganz anders? Gott zu erforschen, das ist in ein Universum einzutauchen. Es gibt extrem viel zu entdecken. Das ist das Aufregendste im Leben und das ist das Größte und Aufregendste, was du mit deinem Verstand überhaupt tun kannst. Überleg mal, der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben. Und wenn du ein getaufter Jünger bist, dann glaubst du doch, dass du den Heiligen Geist erhalten hast. Wenn du also vor deiner Bibel sitzt und meinst irgendwie so, ich weiß nicht, ich verstehe, zu kompliziert oder was auch immer. Und der Heilige Geist ist in dir und der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben und Gott hat dir deinen Verstand gegeben. Wenn das dann nicht funktioniert, dann rat mal, wer von den dreien was falsch macht. Okay, jetzt kommen wir zur Liebe. Liebe. Ohne Liebe gibt es kein Leben auf dieser Welt. Wenn es keine Liebe gäbe, gäbe es kein Leben auf dieser Welt. Frag doch mal jemand, der an die Evolutionstheorie glaubt, wo die Liebe herkommt. War die vielleicht auch so ein Einzeller, der sich dann so weiterentwickelt hat oder so? Dafür gibt es keine Erklärung in der Evolution. Wo kommt Liebe her? Es geht hier um die Agape-Liebe. Hier, das Wort, was hier in Vers 14 benutzt wird, das ist das Wort für Agape-Liebe. Das ist die Liebe Gottes. Um die geht es hier. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir alle sind in gewisser Weise Experten im Thema Liebe. Und zwar, weißt du, in welchem Aspekt ich schon früh Experte war in meinem Leben in Sachen Liebe? Im Aspekt, geliebt werden zu wollen. Ja, als ich ein Kind war, habe ich irgendwie innerlich erwartet, geliebt zu werden. Und zwar nicht nur von meinen Eltern, sondern eigentlich habe ich gedacht, alle irgendwie. Und ich glaube, wir haben eine Ahnung davon, denn wir sind aus Gott erschaffen und wir haben eine Ahnung davon, weil wir sind aus Liebe erschaffen worden. Und ich habe aber festgestellt, im Lauf der Zeit, ich kann mich nicht an eine bestimmte Situation erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann gemerkt, mir klar geworden ist, na, ich werde nicht geliebt in der Welt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich irgendwann kapiert. Ich sage, nee, also irgendwie hatte ich diese Erwartung, aber es passiert eigentlich nicht. Was ich auch im Nachhinein, oder vor allem erst als ich Christ wurde, sagen wir mal, verstanden habe, ist, naja, also darüber nachgedacht, dass ich andere lieben soll, darüber habe ich damals auch nicht wirklich nachgedacht. Das habe ich auch nicht wirklich so gesehen. Ja? So, welche Formen von Liebe kennen wir? Wir Menschen, da wäre zum einen die romantische Liebe. Ist sie nicht heutzutage das Größte? Wir denken, das war schon immer so, diese romantische Liebe, Beziehung zwischen Mann und Frau. Das war schon immer so, dass das so die größte Liebe war, die wir uns Menschen vorstellen können. Stell dir vor 2000 Jahren, Benjamin wohnt in einem kleinen Dorf am Galiläischen See. Es ist sehr klein. Es gibt nicht viele Frauen in seinem Alter in diesem Dorf. Benjamin denkt, okay, ich bin langsam so weit in dem Alter zu heiraten. Er hat eine gute Idee. Er sagt, ich geh mal in die Synagoge. Und das ist eine gute Idee. Denn ich glaube, meine Meinung ist, seinen Partner in der Gemeinde zu finden, ist der beste Ort, um seinen Partner zu finden fürs Leben. In der Gemeinde. So, Benjamin geht in die Synagoge. Und er merkt, stellt recht schnell fest, ja, da gibt's so drei Frauen in seinem Alter, die so in Frage kämen. Zwei davon kommen für ihn überhaupt nicht in Frage. Die eine, naja, nicht so das, was er sich so vorgestellt hat, aber ja, dann gehen so ein paar Wochen ins Land und er ringt mit sich und je länger er braucht, desto schöner wird sie, die Ruth. Und eines Tages nach der Synagoge spricht er sie an. Ruth, ich glaube, wir sollten uns mal besser kennenlernen. Die Ruth guckt ihn an, von oben bis unten. Er ahnt schon, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Und sie sagt zu ihm, nee, ich parshippe jetzt. Heutzutage ist es anders, als früher das war. Die Liebesheirat, die ist erst sozusagen seit dem 19. Jahrhundert, sage ich mal, bekannt. Vorher wurden Ehen arrangiert und wurden Ehen vor allem aus praktischen Gründen geschlossen. Und es ist in vielen Ländern und Kulturen heute immer noch so. Aber wir in unserer westlichen Welt, wir haben gelernt durch in der Musik, was wird da nicht, wie oft wird da nicht von Liebe gesungen zwischen Mann und Frau. Es gibt so viele Romane über die dramatischsten Liebesgeschichten, wie am Ende Mann und Frau zusammenkommen und alles überwunden haben. Filme ohne Ende, aus denen wir gelernt haben, in denen unsere Vorstellungen geprägt wurden. Ja, das ist Liebe und das muss Liebe sein. Deshalb glauben wir, die romantische Liebe hat, kann uns komplett erfüllen und sie hat so eine Kraft, um alles Mögliche zu überwinden. Wenn Menschen heute nach Liebe suchen, dann kommen sie selten auf die Idee, wirklich nach Gott zu fragen, sondern sie glauben, sie müssen irgendwo in dieser Welt diesen Partner des Lebens finden, der könnte sie erfüllen. Nein, es stimmt nicht. Kein Mensch auf dieser Welt kann dich jemals erfüllen und kann dir deine innersten Bedürfnisse stillen. Es stimmt nicht. Aber trotzdem hat sie einen Hauch von Agape. Es gibt noch zwei andere Lieben, die einen Hauch von Agape-Liebe haben. Die Mutterliebe und die Vaterliebe. Wir kennen Geschichten von Müttern und Vätern, die für ihre Kinder viel riskiert haben oder sogar gestorben sind. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, ist noch nicht so lange her, irgendwie die Tochter ist im Swimmingpool, im Hotel, irgendwie diese Pumpe ist kaputt und saugt die Tochter am Boden fest. Vater springt rein und irgendwie konnte selber nicht gut schwimmen, sind leider beide ertrunken. Aber du siehst, er war bereit, sein Leben zu riskieren. Und auch Mütter, auch es gibt Geschichten immer wieder, wo du hörst, Mütter haben ihr Leben riskiert oder sogar geopfert, um ihr Kind zu retten. Ein Hauch von Agape. Kinder lieben es, umarmt zu werden, wenn sie klein sind. Sie lieben die Nähe zu den Eltern. Wenn sie dann älter werden, dann wird es mehr so wie weiche von mir. Die Mutterliebe im Allgemeinen vereinfacht, fragt, geht's dir gut, mein Kind? Fehlt dir was? Was kann ich für dich tun? Die Mutter möchte, dass es dem Kind gut geht. Sie möchte wissen, dem Kind geht's gut. Die Vaterliebe ist ein bisschen anders. Ich war einmal in einem Park spazieren und da war so ein Teich und da ging so ein bisschen so rauf und runter in dem Park die Wege. Und da kam mir eine Familie entgegen mit einem kleinen Sohn, der hatte so ein kleines Fahrrad. Und da ging es dann so runter und du hast so gesehen, das Funkeln in seinen Augen. Er fährt da diesen Abhang runter. Die Mutter, während er schon am Fahren ist, ruft hinterher, pass auf! Nun, ich weiß nicht, wenn du ein Mann bist, deine Mutter hat bestimmt auch oft gesagt zu dir, pass auf. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hast du aufgepasst, weil deine Mutter dir gesagt hat, pass auf. Wenn es bei dir war wie bei mir, dann null mal. Aber sie denkt halt, na, es darf nichts passieren, es soll nichts passieren mit dem Kind. So, der Vater, ich habe es nicht gesehen oder gehört, aber vielleicht hat er zu ihr gesagt, lass ihn doch, wenn er hinfällt, lernt er was fürs Leben. So ist er. Der Vater denkt wieder, nee, komm, der soll Charakter lernen, wieder aufstehen. Das tut weh, aber macht nichts. Es geht weiter. Der Vater hat mehr so die wie entwickelt sich das Kind? Was wird da für ein Mensch? Er soll dieses Leben schaffen mit einem starken Charakter. Mutterliebe stößt an ihre Grenze, wenn sie sich rechtfertigen muss vom Kind. Ich mein's doch nur gut mit dir. Dann ist es zu weit gegangen. Vaterliebe stößt an ihre Grenze, wenn der Sohn den Weg nicht geht, sich anders entwickelt, als der Vater für richtig hält. Dann stößt die Vaterliebe an ihre Grenze. Nun, diese drei Lieben sind mit Sicherheit die stärksten, die wir unter den Menschen kennen. Das Kreuz hätte keine Mutter, kein Vater, kein Partner der Welt willentlich ertragen. Mein Kind soll sterben für böse Menschen? Das hätte keine Mutter getragen. Ein Vater, ja wie, wenn er stirbt, ja, dann ist ja alles vorbei. Das geht auch nicht. Auch der Partner hätte nicht ertragen, dass der Partner für böse, fremde Menschen stirbt. Das Kreuz hätte keine menschliche Liebe dieser Welt jemals ertragen. Und trotz der Ideale, die wir auch in unserem Kopf haben, auch über Mutter- und Vaterliebe, gibt es in der Realität auch viele Rabenmütter und Rabenväter. Aus Traumhochzeiten werden Rosenkriege und Scheidungen. Es ist nicht so weit her mit der menschlichen Liebe. Sie ist sehr fragil. Ganz anders ist Gottes Liebe, die Agape-Liebe. Wir sind umgeben von Agape-Liebe. Sie ist allgegenwärtig, die Agape-Liebe. Die Agape-Liebe, sie ist langmütig, sie duldet alles, sie erträgt alles. Das sind Eigenschaften, die Gott hat. Und eine gute Beschreibung, die ich gelesen habe für diese Agape-Liebe ist, Gott hat eine quellende Liebe. Eine in ihm quellende Liebe, die ohne Grund dich immer wieder lieben kann. Die Agape-Liebe braucht keinen Grund, dich zu lieben, während wir Menschen eigentlich immer einen Grund brauchen, um den anderen zu lieben. Aber die Agape-Liebe, sie quellt in sich selber und sie braucht keinen Grund, um dich zu lieben. Selbst ein 70, 80, 90-jähriger Mensch, der noch nie nach Gott gefragt hat und sein Leben lang in Sünde gelebt hat, für den hat Gott immer noch quellende Liebe. Ohne Grund kann er diesen Menschen immer wieder lieben. Solange jemand Gottes Wort hören kann und darauf reagieren kann, solange ist die Agape-Liebe für dich, kannst du reagieren auf sie. Es ist ein Riesenunterschied zu uns Menschen, dass Gott keinen Grund braucht, um uns zu lieben. Aber nicht nur das. Gott kostet es etwas, uns Menschen leben zu lassen. Gott kostet es etwas, uns Menschen auf dieser Welt leben zu lassen. Jedem Menschen gibt Gott jeden Tag etwas von sich, aus seinem Herzen, was ihn etwas kostet. Ihn kostet es Liebe, ihn kostet es Kraft, dich und mich am Leben zu erhalten. Er gibt den Sündern das Leben aus seiner Kraft. Er gibt es ihnen jeden Tag wegen seiner Agape-Liebe. Gibt er jedem Sünder, der da draußen rumrennt und nichts von Gott wissen will, lässt Gott ihn am Leben und gibt ihm Leben wegen seiner Agape-Liebe. Es ist quasi so, Gott erhält den Sünder mit seiner Kraft am Leben, um den Sünder von seiner Liebe zu überzeugen, um ihm die Chance zu geben, Gottes Liebe wahrzunehmen. Dafür erhält er ihn mit seiner Kraft. Wenn wir über Liebe reden, müssen wir auch über das Kreuz reden. Nun, das Kreuz hat Gottes Liebe sichtbar gemacht. Sie war schon immer da, die Liebe Gottes. Und sie bleibt auch immer da. Das Kreuz hat sie nur sichtbar gemacht. Es war nicht so, als ob am Kreuz, wenn es angenommen, wir könnten die Liebe Gottes messen mit einem Messgerät und hätten da eine Kurve, und dann ist die Liebe so irgendwo, was weiß ich, bei 20% und dann, als das Kreuz kommt, bam, 100% und dann geht es wieder ein bisschen runter, pendelt sich ein. Nee, Gottes Liebe ist eine waagerechte, sie bleibt immer gleich. Von Adam bis zur Offenbarung bleibt Gottes Liebe immer gleich. Das Kreuz hat sie nur sichtbar gemacht. Sie war schon immer da, aber Gott hat sie für uns sichtbar gemacht, damit wir sie erkennen können. Nun, es gibt zwei sehr konkrete Ausprägungen von Gottes Liebe in dieser Welt. Die erste lesen wir in Hesekiel 16, Vers 6. Da spricht Gott zu dem Volk der Juden. Und auch wenn hier die Juden oder das Volk Israel gemeint ist, so meint uns Gott im Neuen Testament genauso. Hesekiel 16, Vers 6, da heißt es, sagt Gott über sich und Israel, da ging ich an dir, Israel, vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Als ich dich sah in deinem Blut, sprach ich, du, ja, du sollst leben. Das ist die eine konkrete Ausprägung der Liebe Gottes im Leben von uns Menschen. Auch wie damals Israel liegen wir wirklich in Wirklichkeit da, in unserer Sünde, in unserer Schuld, in unserer ganzen Verirrung und Hoffnungslosigkeit und Armseligkeit, in unserer ganzen Schuld wissen wir nicht, ja, worum geht's denn hier im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Wo ist Liebe? Wir finden keine Liebe. Dann kommt Gott in unser Leben und obwohl wir nichts zu bieten haben und da am Boden liegen und einfach quasi halbtot sind, sagt Gott in seiner Liebe, du sollst leben. Und er bietet, er hat Mitleid mit uns, er nimmt sich unserer an, er bietet uns die Vergebung und die Rettung an und nimmt uns auf und gibt uns neues Leben. So natürlich passiert In unserer Bekehrung, in unserer Taufe, da kam Gott vorbei und hat gesagt, komm, ja, ich will, dass du lebst, und hat uns neues Leben gegeben. Nun, die zweite konkrete Ausprägung, die Gottes Liebe in unserem Leben auf dieser Welt hat, steht in Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott hat vorherbestimmt, dass die, die er auferweckt, seinem Sohn gleichgestaltet werden sollen. Seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Liebe Gottes in dieser Welt. Er sieht dich, wie du tot bist, halbtot bist, und sagt, du sollst leben. Er richtet dich auf, und nicht nur das, er sagt dann nicht, ja, jetzt bleib da stehen und guck, wie du zurechtkommst. Nee, dann sagt er, ich will, dass du wirst wie mein eigener Sohn. So herrlich, so wunderbar, so großartig sollst du werden. Weil Gott uns liebt, will er, dass wir seinem Sohn gleich werden. Es ist seine Liebe, die das will, diese Herrlichkeit an uns weiterzugeben, die sein Sohn Jesus hat. Ich bin froh, nicht mehr so sein zu müssen, wie ich früher mal war. Als ich Christ wurde, war ich extrem emotional. Ich war hin und her geworfen von Emotionen, von Ängsten, von Sorgen, war im tiefsten meines Herzens ein sehr unsicherer Mensch. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so sein muss, dass Gott mich verändert hat, dass Gott mich ähnlich gemacht hat. Denn Jesus war sicherlich nicht so. Der war nicht von Emotionen hin und her geworfen, unsicher, soll ich heute predigen oder nicht? Soll ich jetzt in die Stadt gehen oder nicht? Nee. So, Gottes Wunsch in seiner Liebe ist es, dass wir seinem Sohn Jesus ähnlicher werden. Das heißt, das Beste in deinem Leben liegt in deiner Zukunft. Jesus ähnlicher zu werden, das ist das Beste, das Größte. Das ist es, was dein Leben so erfüllt, dass du Jesus ähnlicher werden kannst. Das ist das herrlichste Leben auf dieser Erde. Immer weniger du selbst sein, immer mehr wie Jesus werden. Immer mehr wie Gott werden. Und Gott liebt es, uns Jesus ähnlicher zu machen. Es macht ihm Freude. Dafür hat er dich ja auch auferweckt. Man kann das nur zusammen sehen. Diese alles umfassende, beständige Agape-Liebe, das uns herausholen aus dem Elend der Sünde und uns wie Jesus zu machen. Jetzt ist es eine Tendenz von uns Menschen, vor allem auf diesen ersten Teil zu schauen, dieses Gott hat uns rausgeholt. Aber nur auf den ersten Teil zu schauen, das geht nicht. Da fehlt was. Und im 1. Korinther 16, Vers 14, wir gehen jetzt darauf noch etwas mehr ein. Da sagt ja Paulus zu uns, wir sollen einander lieben mit der Agape-Liebe. Das heißt nicht, gebt euch ein bisschen mehr Mühe in eurer menschlichen Liebe, seid lieb und nett zueinander oder so. Nee, das heißt es nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für mich war so christlich-religiöse Gemeinde, das hatte immer so den Ruf wie, ja, piep, 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 ihr habt euch alle lieb. Ja? Aber darum geht es nicht. Paulus schreibt hier, redet hier von der Agape-Liebe. Mit der sollen wir uns untereinander lieben. Das ist Gottes höchste Liebe. Das ist der höchste Anspruch, den es gibt. Es gibt so ähnliche Verse, die Paulus schreibt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Er sagt, tut alles ohne Eigennutz. Das hat Jesus getan. Jesus hat sein komplettes Leben ohne Eigennutz gelebt. Auch das heißt nichts anderes. Sei wie Jesus, werdet wie Jesus. Das ist immer das, was Gott sich wünscht von uns. Oder alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. In Jesu Leben kam alles aus dem Glauben. Nicht in meinem Leben. In meinem Leben gibt es auch noch Eigennutz. Tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Jesus hat sein ganzes Leben zur Ehre Gottes gelebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich morgens aufwache, das dauert eine Weile, bis ich an die Ehre Gottes denke. Es ist dieselbe Botschaft. Seid wie Jesus, werdet wie Jesus. Nicht streng dich an bisschen an in deiner menschlichen Liebe, gib dir etwas mehr Mühe in deiner menschlichen Liebe. Nein, Liebe mit Gottes Agape-Liebe. Das kann keine menschliche Liebe jemals vollbringen. Wie soll das gehen? Wie sollen wir jämmerlichen Sünder jemals mit Agape-Liebe leben? Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Da heißt es im Petrusbrief: So setzt deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Und hier ist wieder von der Agape-Liebe die Rede. Nun, das baut aufeinander auf. Ohne Eifer, Gott zu kennenzulernen, wirst du keinen Glauben aufbauen. Ohne Glauben wirst du nicht deinen Charakter verändern, was Tugend bedeutet. Und so weiter und so weiter. Wann kommt die Liebe? Am Ende. Die ist die Krönung von dem Ganzen. Die steht nicht ganz am Anfang. Was das hier heißt, ist, Agape-Liebe kommt genauso wie durch Jüngerschaft, wie alles andere auch. Die Agape-Liebe erlangst du nur, wenn das alles da ist, wenn das in deinem Leben stattfindet, die Krönung deiner Jüngerschaft. Und wichtig für uns ist, es gibt keine Abkürzung. Es geht nur dadurch, Jesus ähnlicher zu werden. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt so eine Vorstellung, in der auch in vor allem religiös geprägten Welt, ach, Jüngerschaft, Jesus ähnlicher werden, ach, das schaffe ich doch eh nicht, das ist doch, Jesus ist doch viel zu, ach, das ist so weit oben und überhaupt, das kann ich doch eh nicht. Aber andere lieben. Aber zu anderen lieb sein, ja, das will ich. Nee, das gibt's nicht bei Gott. Diese Abkürzung gibt's nicht. Du kannst nicht in der Liebe da oben sein und in deiner Jüngerschaft da unten. Es funktioniert nicht. Das ist keine Agape-Liebe. Die funktioniert nur mit Jüngerschaft. Als Jesus aufgetreten ist öffentlich, ist er nicht jedem gleich um den Hals gefallen und hat gesagt, ich liebe dich, ich werde für deine Sünden sterben. Hat er nicht gemacht. Wann hat er das Gebot, was letztendlich in 1. Korinther 16 eine Wiederholung des Gebots ist, in Johannes 13, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Hat er das am Anfang oder am Ende seines Wirkens gegeben? Wann hat er den Aposteln die Füße gewaschen? Am Anfang oder am Ende? Religiöse Menschen glauben, sie könnten in der Liebe Gottes schon irgendwo weiter sein ohne Jüngerschaft. Aber das geht nicht. Eine religiöse Gemeinde kommt zum Gottesdienst, am liebsten jeden Sonntag in der Gottesliebe zu baden, um danach mit einem warmen, fuzzy Feeling nach Hause zu gehen. In einer religiösen Gemeinde spricht man untereinander kaum von Gott, was man von Gott gerade lernt, was man gerade in der Bibel liest, mit welcher Sünde man gerade im geistlichen Kampf steht. Darüber redet man kaum in einer religiösen Gemeinde. Stattdessen redet man viel über kleinere und größere Alltagssorgen, über Arbeit, über Kinder, über Hobbys, halt über alles, über alle möglichen irdischen Dinge. Wenn man in einer religiösen Gemeinde Sünde anspricht, macht man sich schnell unbeliebt. Denn in der religiösen Gemeinde wird wenig bis gar nicht über Sünde gepredigt oder geredet. In der religiösen Gemeinde wird je länger, desto mehr über Leid, Krankheit und Tod und das ganze Elend der Welt geredet. In der religiösen Gemeinde stehen die Gefühle der Menschen über dem Wort Gottes. In unserer Gemeinde gibt es auch religiöse Muster. Und war zu Jesu Zeiten die Gefahr für die Gemeinde, der Sauerteig der Pharisäer, ist es heute in dieser Welt der Sauerteig der Religiosität. Religiosität und Jüngerschaft sind unvereinbar. Entweder verdrängt die Religiosität komplett die Jüngerschaft oder die Jüngerschaft verdrängt die Religiosität. Sie sind unvereinbar. Entweder leben alle in einer Gemeinde als Jünger oder sie werden irgendwann alle nur noch religiös sein. Nur für eine Gemeinde von Jüngern gelten alle Verheißungen, die irdischen und die ewigen. Die religiöse Gemeinde erlangt gar nichts. In der Gemeinde von Jüngern ist man erfüllt von der Hoffnung, der Herrlichkeit. Man redet über seinen Glauben, über Gott, über den geistlichen Kampf Man weiß, dass der Sieg auf unserer Seite ist. Man weiß, dass man mit dem Sieger über Leid und Krankheit und Tod im Bunde ist und kann inmitten einer verlorenen, finsteren Welt Freude und Zuversicht haben. Die Gemeinde von Jüngern, die wird mit Agape-Liebe lieben. Und Menschen werden Jesus in dieser Gemeinde erkennen. Gott will natürlich auch geliebt werden. Jetzt haben wir darüber geredet, Gott liebt uns und er will natürlich von uns geliebt werden. Und jetzt lesen wir noch eine Stelle am Ende, Johannes 14, Vers 21 und 23. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Hier sagt Jesus, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Warum sagt er das? Nun, jeder Mensch kann sagen oder behaupten, ich liebe Gott. Das kann jeder sagen, diesen Satz, ich liebe Gott. Und Jesus sagt aber, wer mich liebt, der lebt nach meinen Geboten. Der lebt Tag für Tag nach meinen Geboten. Daran erkennt man die Liebe zu Gott. Und das Tolle, dann wird mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ist das nicht, was wir uns alle wünschen? Dass Gott uns so nah ist, dass wir Gott in unserem Herzen jeden Tag spüren, seine Liebe und seine Kraft und seine Gnade mit uns. Davon träumen wir doch alle. Wollen wir das nicht alle, dass Gott in unserem Leben wohnt? Amen. Gott sei die Ehre.